Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 12. Folge ist Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, im Gespräch mit Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Sorge. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Heute Morgen Tino Sorge beim Podcast. Tino Sorge, ein Abgeordneter der CDU-CSU-Fraktion, gesundheitspolitischer Sprecher der Union. Insofern ein ganz wichtiger Abgeordneter, natürlich für die Deutsche Krankenhausgesellschaft, aber auch fürs Gesundheitswesen insgesamt. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Sorge.
Ja, guten Morgen, Herr Dr. Gass. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, bevor wir in die Themen einsteigen, Herr Sorge, würde ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit geben, Sie ein bisschen näher kennenzulernen. Erzählen Sie uns doch mal ein wenig von sich, das, was Sie gerne erzählen möchten.
Oh, das ist ja fast Prüfungsatmosphäre hier, fällt mir gerade ein. Ja, geboren am 4. März 1975, bin eigentlich gebürtiger Thüringer, also in Thüringen geboren, und bin dann über Studium im Ausland und bin ich dann irgendwann nach Sachsen-Anhalt gekommen und seit vielen Jahren in Sachsen-Anhalt, dort auch heimisch, Magdeburg. Magdeburg ist auch mein Wahlkreis, ist die Landeshauptstadt. Sehr schöne Stadt, also war früher mal Stadt des Schwermaschinenbaus. Otto der Große ist für viele noch ein Begriff. Ist zweimal fast im Erdboden gleichgemacht worden, 1631 Tillys Truppen und dann nochmal 1945, weil es eben, wie gesagt, Stadt des Schwermaschinenbaus war. Aber hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben jetzt die Intel-Ansiedlung, also die größte Ansiedlung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, 17 Milliarden Investitionsvolumen. Und man sieht eben, dass dann in der Stadt doch sehr viel passiert. Und seit 2013 bin ich eben der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Magdeburg. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude.
Ja, herzlichen Glückwunsch, sage ich mal an der Stelle auch. Sie haben das Direktmandat ja mehrfach jetzt schon gewonnen. Keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten. Und Sie repräsentieren und vertreten damit ja auch eine Region, für die Gesundheitspolitik, glaube ich, von besonderer Bedeutung ist. Wann haben Sie sich für das Thema Gesundheitspolitik politisch eigentlich entschieden?
Also, na, das Spannende war eigentlich schon länger. Das ist ja immer so, man beginnt ja Politik eher als Hobby. Also, das ist ja immer, wird ja mal gefragt, wolltest du irgendwann mal in den Bundestag? Also, das war jetzt nicht mein Lebensziel, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt irgendwann mal im Bundestag sitzen. Aber es ging dann eben im Jugendalter los. Jeder hat ja so eine Initialzündung. Also, ob es der Jugendclub ist, der geschlossen werden soll, oder ein anderes Thema. Bei mir ging es im Jugendalter los. Ich habe dann mit Freunden zusammen, da ging es um Jugendclub, der geschlossen werden sollte, mich zusammengetan. Man hat mitbekommen, man spricht mit Abgeordneten, man spricht mit Bürgermeistern und das hat richtig Spaß gemacht. Und in der Jungen Union gab es ja immer das Motto, jetzt auch noch 50% Politik, 50% Party. Also wir haben auch Partys organisiert. Ja, und so bin ich dann so nach und nach auch als Hobby quasi in die Politik gekommen, neben dem Sport und was man sonst noch gemacht hat. Nach dem Abi war man länger im Ausland, in Saudi-Arabien, bin dann zum Studium gegangen. Jura oder Medizin war damals die Frage, habe dann Jura studiert. Erstes Examen an einem Lehrstuhl, wollte mal Juraprofessor eigentlich werden. Das hat sich dann irgendwie anders entwickelt, war in einer großen Kanzlei, habe dann Referendariat gemacht und bin über diese Schiene irgendwann mal auch über die Politik im Landtag gelandet. Das war auch eine spannende Zeit und hatte dort schon auch mit Themen der Gesundheitspolitik zu tun. Und dann kam dazu, dass wir 2011 eine Landtagswahl hatten, wo ein neues Ministerium, also Wirtschaft und Wissenschaft, zusammengefügt wurde. Da war schon sehr viel Gesundheitspolitik mit dabei, Uniklinika. Also da hatte ich sehr viel damit zu tun, und als ich dann für den Bundestag kandidierte 2013, habe ich gesagt, wenn du im Bundestag bist, dann willst du irgendwas machen, was vor Ort auch eine sehr starke Relevanz hat und was dich interessiert. Also nicht Juristen, sagt man ja immer, ja, geht in den Rechtsausschuss, das ist für euch ja das, was nahe liegt. Und ich habe gesagt, ich wollte in den Gesundheitsausschuss, weil diese ganzen Gesundheitsthemen, also als Megathemen, künstliche Intelligenz, ärztliche Versorgung, wie geht's weiter mit den Krankenhäusern, das hat mich extrem interessiert. Ich hatte damals schon viel auch mit den Uniklinika zu tun, als ich im Wirtschaftsministerium war. Also Rainer Haseloff, der jetzige Ministerpräsident, der fragte mich dann mal, hast du nicht Lust, zu mir ins Wirtschaftsministerium zu kommen? Und dann war ich in seinem Leitungsstab Und da hatte ich schon sehr viel auch mit Uniklinika zu tun, mit Krankenhäusern. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Und da habe ich gesagt, wenn du da dann im Bundestag bist, dann willst du dich auch mit Gesundheitspolitik beschäftigen.
Ja, jetzt könnte man ja fast sagen, schließt sich der Kreis von der drohenden Schließung des Jugendclubs zur drohenden Schließung von Krankenhäusern. Sind Sie irgendwie jetzt angekommen, sozusagen dort, wo Sie mal angefangen haben?
Ja, im Grunde ist das ja schon eine schöne Metapher, die Sie jetzt gerade gebracht haben. Aber Gesundheitspolitik hat ja häufig wirklich auch mit Problemen zu tun. Also jetzt mit Problemen der Finanzen, mit Strukturproblemen. Wir haben einerseits die Situation, das ist ja das Ambivalente, wir werden alle älter, wir werden aber auch multimorbider dadurch. Wir freuen uns, dass die Lebenserwartung steigt und gleichzeitig wird aber immer so getan im Gesundheitsbereich, als müssten die Kosten gedeckelt werden, als dürfe da nichts teurer werden, als könne man die Dinge so machen wie bisher auch. Und das funktioniert auf Dauer nicht und deshalb ist es eben wichtig, also diese Probleme oder die Herausforderungen, die es im Gesundheitsbereich gibt, auch pragmatisch muss man ja sagen, also undogmatisch anzugehen. Und das ist eben häufig nicht sehr einfach bei den ganzen Partikularinteressen.
Ja, bevor wir in die großen Reformthemen einsteigen, die uns natürlich auch bewegen und auf die wir auch zu sprechen kommen, können wir natürlich nicht anfangen, ohne auch den Blick zurückzuwerfen auf die letzten 2-3 Jahre, in denen wir ja uns gemeinsam mit der Corona-Pandemie beschäftigen mussten. Sie waren in der Zeit ja eine ganze Zeit lang auch noch Regierungsabgeordneter. Jens Spahn war damals der Minister. Er hat ja diesen bekannten und berühmten Satz gesagt, wir werden uns noch vieles oder einiges verzeihen müssen im Rückblick auf die Corona-Pandemie. Wie schätzen Sie das als Abgeordneter ein? Haben wir das insgesamt gut gemanagt? Hat die Politik das gut gemacht? Oder würden Sie sagen, da sind rückblickend doch auch schwerere Fehler gemacht worden, die man hätte besser einschätzen, wo man die Situation hätte besser einschätzen können und dann anders handeln können? Gibt es da Aspekte aus Ihrer Sicht?
Ja, natürlich hätten da viele Dinge besser laufen können, teilweise auch besser laufen müssen. Aber man muss schon sagen, grundsätzlich sind wir ja als Deutschland sehr gut durch die Krise gekommen. Wenn ich da an die ganzen auch wirtschaftlichen Probleme denke, wo in anderen Ländern ja überhaupt nicht diese Unterstützungsmaßnahmen da waren, wie das in Deutschland passiert ist. Am Anfang war es für alle schwierig, weil man noch nicht wusste, wie reagiert das Virus, wie entwickelt sich das. Und da sind sicherlich auch Maßnahmen gemacht worden, die man heute nie wieder machen würde in der Form. Wenn ich da beispielsweise an Schulschließungen denke, wenn ich auch das permanente Masken tragen, gerade von Kindern mir anschaue, wo man eben weiß, dass die psychosozialen Verwerfungen viel, viel schlimmer sind als das, was möglicherweise eingetreten wäre, wenn man, Stichwort Schweden, da vielleicht einen liberaleren Kurs gefahren hätte. Und insofern ist es schon so, dass wir auch heute viel, viel offener über das ganze Thema sprechen müssen. Und mich stört in der ganzen Diskussion immer, dass diejenigen, die sagen, ich habe einen eher liberaleren Ansatz, also die sagen mehr Eigenverantwortung, dass denen immer unterstellt wird, ihr Menschenleben seien denjenigen nichts wert. Und die anderen, die sagen am besten ganz, ganz vorsichtig, immer in Schutzkleidung rumlaufen, alles irgendwie abschirmen, dass denen unterstellt wird, naja, ihr wollt ja die Gesellschaft irgendwie runterfahren oder spalten. Und deshalb, glaube ich, ist es viel, viel wichtiger, da auch zusammenzuführen, zu schauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und gerade bei der Frage der Güterabwägung, also was macht so eine Pandemie und was machen auch diese Maßnahmen, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Strukturen, da hätte man, glaube ich, auch am Anfang viel, viel schneller, stärker die Folgen berücksichtigen müssen. Und da gab es ja diese Zero- oder No-Covid-Strategie, wo wir heute wissen, dass das vom Ansatz nicht wirklich zielführend ist. Und man hätte auch viel, viel stärker diese ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, also Stichwort Krankenhäuser, dass man eben einerseits sicherlich haben wir massive Hilfsprogramme gemacht, aber auch bei der Frage, was macht das mit der Gesundheit der Menschen? Also aufgeschobene Vorsorgeuntersuchungen, nicht durchgeführte Eingriffe in Abwägung mit dem Schutz von Leib und Leben. Und da wissen wir eben heute, dass wir in vielen Bereichen da viel, viel stärker auch Güter abwägen müssen und eben nicht sagen können, wir fahren die ganze Gesellschaft runter, weil wir dadurch Infektionen vermeiden können, aber im Endeffekt dann eher zu negativen Folgen kommen.
Wenn man mal den Blick auf das Gesundheitswesen im engeren Sinne wirft, was die Corona-Krise angeht, würden Sie sagen, unser deutsches Gesundheitswesen hat sich in der Krise stark gezeigt, hat sich bewährt. Das System, was wir hatten, war auch im europäischen oder internationalen Vergleich durchaus überlegen und konnte einen Beitrag oder einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Auswirkungen, die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Pandemie in Deutschland relativ begrenzt waren. Kann man das so sagen oder würden Sie sagen, die Probleme des Gesundheitswesens in Deutschland sind durch die Krise vielleicht noch offener zutage getreten und hätten wir vor der Krise schon größere Reformen, Veränderungen gehabt, wären wir vielleicht besser dagestanden? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, man ist natürlich mit einer Ex-Post-Betrachtung immer besser oder kann immer sagen, ex-ante hätte man dies oder jenes machen müssen. Aber wir sehen ja, dass wir im weltweiten Vergleich auch mit unserem leistungsfähigen Gesundheitssystem, mit dem auch leistungsfähigen System der Krankenhäuser, der ambulanten und der stationären Versorgung extrem gut durch die Krise gekommen sind. Es war auch richtig zu sagen, wir müssen Krankenhäuser, Kliniken unterstützen, auch das ganze Thema Freihaltepauschalen, auch wie kann man zusätzlich eben in Pandemiezeiten Strukturen vielleicht auch optimieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ich bin wirklich dankbar, dass wir auch so ein leistungsfähiges Gesundheitssystem haben, auch so leistungsfähige Krankenhäuser. Und das sage ich auch jedem, der es hören will oder nicht hören will, weil im Wahlkreis erlebe ich häufig, wenn dann Diskussionen sind, wenn dann Veranstaltungen sind, dass erstmal dieser allgemeine Impuls, das Gesundheitssystem sei ja so schlecht und in die Krankenhäuser könnte man ja teilweise gar nicht mehr gehen und alles sei am Limit. Das ist eine einfache These, da erntet man auch überall Beifall. Aber wenn man sich die ganze Thematik dann mal ein bisschen differenzierter anschaut, dann kriegt man sehr schnell mit, dass wir in Deutschland eigentlich ein sehr, sehr gutes, eins der leistungsfähigsten Systeme weltweit haben. Und ich finde, das sollte man in dem ersten Halbsatz auch immer mal sagen und nicht so tun, als sei alles marode, als würden die Akteure auf dem Rücken der Patienten irgendwelche Profite machen. Und ich sage es auch ganz deutlich, also wer immer so tut, dass im Gesundheitssystem kein Geld verdient werden dürfe, also wo dann immer so getan wird, als müssten quasi Krankenhäuser auch zum Selbstkostenpreis arbeiten, der versteht das System nicht, weil es gehört einfach dazu, dass eine leistungsfähige Versorgung Akteure haben muss, die ihm sagen, wir machen das. Sicherlich mit einer gewissen Form auch von Altruismus, aber auch, weil sich das betriebswirtschaftlich rechnet. Und insofern bin ich froh, dass wir ein Gesundheitssystem und auch Krankenhäuser haben, die so leistungsfähig sind. Und darüber hinaus, natürlich müssen wir darüber sprechen, dass es da durchaus Optimierungsbedarf gibt. Also Stichwort Strukturreform. In welchen Regionen sind welche Einrichtungen sinnvoll und auch für die Versorgung wichtig? Und wo leisten wir uns vielleicht Dinge, die in der Form nicht optimal sind?
Sie haben gerade in Ihrer Antwort ein paar Aspekte angesprochen, die ich gerne noch mal vertiefen würde. Sie haben davon gesprochen, dass es notwendig ist, dass die Krankenhausunternehmen, es sind ja in Deutschland Unternehmen, es sind ja keine staatlichen Einrichtungen, ganz überwiegend zumindest, dass die auch die Gelegenheit haben, Rendite zu erzielen, um letztlich auch das Unternehmen weiterzuentwickeln, Prozesse weiterzuentwickeln, innovativ zu sein. Haben wir mittlerweile nicht auch eine Situation, in der wir diese Möglichkeit der Unternehmen durch kreative Unternehmensentscheidungen, Innovationen in Krankenhäusern zu entwickeln, längst zu Tode reguliert haben? Haben wir nicht eine Situation, wo Krankenhäuser nur noch ganz bedingt überhaupt einen Freiheitsspielraum haben in dem, was sie tun können, angefangen von der Frage, welche Leistung sie erbringen? Vielfach festgelegt durch Krankenhausplanung, soll ja noch stärker reglementiert werden, bis hin zu der Frage, wie erbringe ich diese Leistung durch unglaublich viele Strukturvorgaben, wo fast schon die Prozesse festgelegt werden in einer Standardvorgabe, von der man glaubt, dass sie offensichtlich ideal ist. Also sind wir an einem Punkt angekommen, wo man sich vielleicht auch entscheiden muss, jetzt die Gesundheit, die Krankenhäuser zu verstaatlichen, weil man sie sowieso durchreguliert hat bis zum letzten und ihnen gleichzeitig jeden finanziellen Spielraum genommen hat? Oder ist das eine zu pessimistische Situation, die ich hier beschreibe?
Das ist immer eine sehr interessante Diskussion, weil ich höre das ja häufig, dass mir Leute, ich bin ja nur noch auch ein bisschen gelernter DDR-Bürger, wie man so schön sagt, also habe noch ein bisschen DDR-Zeit mitbekommen. Und wenn mir dann gerade ältere Leute manchmal erzählen, ja, zu DDR-Zeiten hätte das ja gut funktioniert und dann gab es ja die Polikliniken und in den Krankenhäusern war alles super. Und wenn man dann sieht, wie es tatsächlich war, dann weiß man eben, dass das Planwirtschaft nie zu einem guten Ergebnis führt. Und insofern ist Aufgabe von Politik, so wie ich es verstehe, Rahmenvorgaben zu machen, auch im Krankenhausbereich, dass man sagt, okay, wie ist die Planung, also dass man jetzt keine Unwuchten dadurch erzielt, dass, wie wir das ja teilweise haben in einigen Regionen, eben viele Häuser auf einem Raum sind, sich gegenseitig Konkurrenz machen, teilweise die Qualität nicht optimal ist und andererseits in ländlichen Regionen wir Probleme haben, die Versorgung sicherzustellen. Also da ist es schon wichtig, dass auch Politik Rahmenvorgaben macht, planend auch eingreift, aber letztendlich die konkrete Ausführung vor Ort, das muss man den Akteuren überlassen. Und ich persönlich bin überhaupt kein Freund von starren Vorgaben. Wir sehen das ja in allen Bereichen, ob das jetzt Pflegepersonalschlüssel sind, ob das jetzt starre Vorgaben in allen Bereichen sind. Das funktioniert auf Dauer nicht, weil die Akteure meist vor Ort am besten wissen, wie sie beispielsweise Personal einsetzen. Und das führt ja dann eher dazu, wenn man starre Vorgaben politisch macht, die mögen gut gemeint sein, aber zum Schluss kommt eben nicht das raus, was man möchte. Und insofern bin ich da auch für viel Flexibilität und eher dafür, dass Politik dort, wo man sieht, dass Unwuchten entstehen, also Stichwort Zeitarbeit in der Pflege, das ist ja ein Punkt, über den man auch sprechen muss, dass man da dann nachjustiert, dass man eben dort, wo man sieht, da gehen Strukturen völlig in die Hose oder da wird Profit auf dem Rücken der Qualität der Patienten aufgrund anderer Umstände gemacht, dass man dann auch politisch eingreift. Aber nicht, dass man von vornherein so eine Art Misstrauen immer den Akteuren unterstellt. So, die wollen ja alle nur Geld verdienen, denen geht es ja überhaupt nicht um Qualität, weil das ist nicht die Tatsache, die ich immer sehe oder die Tatsachen, die man erkennen kann, sondern das Gros der Krankenhäuser, auch der medizinischen Einrichtungen wollen eine gute Qualität, die kümmern sich um ihre Patienten und deshalb finde ich es immer ein bisschen schade, wenn wir quasi mit so einem Misstrauen einander begegnen und so getan wird, als müsse die Politik aufpassen, damit dem Patienten nichts Böses passiert, weil die Akteure im System gar nicht am Wohl des Patienten interessiert seien.
Das, was Sie beschreiben, können wir natürlich voll unterschreiben. Wir sehen allerdings die Krankenhäuser, und das schildern uns auch die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern, schon längst an diesem Punkt angekommen, wo man im Prinzip durch eine Vielzahl von Regulierungen, eine Vielzahl von Vorgaben den Krankenhäusern im Prinzip alles vorschreibt. Ein schönes Beispiel ist ja jetzt das Thema Belastung der Kinderkliniken, wo dann der Bundesgesundheitsminister auftritt und sagt, ja, er ist jetzt mal dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Erwachsenenbereichen doch in die Kinder- und Jugendbereiche rüberwechseln, um dort zu unterstützen. Ich sage jetzt mal so, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber man hat natürlich vielfach Krankenhäusern völlig diesen flexiblen Personaleinsatz genommen. Also haben wir diesen Punkt, den Sie als kritisch beschreiben, nicht längst erreicht? Sprich, müssten wir jetzt mit Reformen zurück wieder zu mehr einem flexiblen Rahmen, so wie Sie es auch beschrieben haben? Oder gilt es jetzt nur, Schlimmeres zu verhindern?
Es gibt ja mehrere Punkte. Das eine ist ja immer, also dass wir Politiker ja auch Getriebene sind. Also da gibt es ein Problem, Stichwort Kindermedizin, Kinderkliniken. Und da stellt sich ja die Frage, agiert man dann eher überstürzt, so wie das der Bundesgesundheitsminister momentan tut, dass eigentlich ja eine strukturelle Reform auch langfristig gemacht werden müsste? Oder agiert man eben kurzfristig und sagt jetzt so, jetzt muss da mal was passieren. Er kümmert sich jetzt darum, dass die Kindermedizin besser finanziert wird, aber nicht sagt wie. Und deshalb wäre es viel, viel sinnvoller, sich auch mit den Akteuren an einen Tisch zu setzen. Nicht zu sagen, man macht wieder eine Expertenkommission, die dann irgendein Ergebnis präsentiert und man wundert sich, warum vor Ort die Praktiker sagen, das funktioniert so nicht. Und deshalb muss man auch im System langfristiger Strukturen denken. Also Kindermedizin ist ja so ein klassisches Beispiel. Also wenn sich dann der Minister hinstellt und sagt, also das mit den Fallpauschalen, das funktioniert ja überhaupt nicht und insbesondere im Bereich Kindermedizin, dann ist es ja schon ein bisschen interessant, dass er derjenige war, der sie ja damals mit eingeführt hat. Und jetzt wieder zu sagen, man will diese Fallpauschalen abschaffen, sagt aber nicht, wie es weitergehen soll, halte ich für den falschen Weg. Da wäre es sinnvoller zu sagen, wir müssen nachjustieren, auch wie das geplant ist, teilweise über höhere Vorhaltekosten sprechen, auch mit Planungsaspekten versehen, aber nicht, dass immer diese Ad-hoc-Mentalität entsteht. Da gibt es ein Problem, da muss man jetzt schnell irgendwie reagieren, dann wird im System rumgedoktert und danach bekommt man mit, es gibt weitere Unwuchten. Insofern glaube ich schon mehr Flexibilität auch für die Akteure und vor allen Dingen Entbürokratisierung. Also ich habe in der Familie nun auch einige Mediziner, die erzählen mir das auch. Die sagen, es nervt einfach nur, dass man größtenteils mit Dokumentationspflichten, mit bürokratischen Dingen beschäftigt ist und diese medizinische, die pflegerische, die heilende Tätigkeit ja gar nicht in dem Umfang tatsächlich machen kann, wie man das möchte, weil es eben staatliche Vorgaben gibt, dass Dinge, die ja in der Natur der Sache liegen, nochmal dokumentiert werden müssen. Und das führt zu Unmut. Und deshalb wäre ich Minister eher der Ansatz zu sagen, wie kann man das optimieren? Stichwort Digitalisierung. Also da ist so viel Spielraum, nicht nur bei Flexibilität und Kooperation mit den Akteuren auch. Wie kann man innovative Ansätze nutzen? Und Digitalisierung bietet da Riesenmöglichkeiten. Es ist eigentlich ein Trauerspiel, wenn ich mir anschaue, was da auch passiert. Stichwort Datennutzung, was auch in vielen Häusern ja als Insellösung durchaus funktioniert. Aber wenn es dann darum geht, dass das ganze System auch besser vernetzt wird, da scheitert es dann meistens an Vorgaben, insbesondere auch Datenschutzvorgaben, die ja häufig eher ein Argument für eigene Untätigkeit sind, dass dann immer der Datenschutz vorgeschoben wird, auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten, was dann letztendlich dazu führt, dass auch innovative Dinge gar nicht im System wirken können.
Bevor wir zu den Ideen der Regierungskommission kommen, die ja in der vergangenen Woche am Nikolaustag vorgestellt wurden und wo uns natürlich auch Ihre Einschätzung interessiert, würde ich gerne nochmal zur Zustandsbeschreibung kurz kommen. Viele Wissenschaftler sagen ja, aufgrund des demografischen Wandels, weil uns perspektivisch immer weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen werden und das Gesundheitswesen die auch nicht anderen Branchen einfach abwerben kann, in diesem Wettbewerb nicht erfolgreich sein wird und gleichzeitig die Krankheitslast, wenn man es mal so beschreiben will, durch die zunehmend ältere Bevölkerung und die Anzahl steigt, muss unser Gesundheitswesen insgesamt viel effizienter werden. Wir werden in den jetzigen Strukturen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht weiterarbeiten können, wenn wir die gesundheitspolitischen Ziele erreichen wollen. Teilen Sie ganz grundsätzlich diese Einschätzung, dass wir grundlegende Veränderungen im Gesundheitswesen brauchen? Oder würden Sie sagen, mit gewissen Anpassungen an verschiedenen Stellen lassen sich die Strukturen, die wir heute kennen, so im Prinzip erhalten und die werden dann auch in der Lage sein, die Aufgaben, die vor uns liegen, zu erfüllen?
Da stellt sich immer die Gegenfrage, was sind grundlegende Strukturen?
Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, damit wir da etwas konkreter in die Diskussion einsteigen können. Wir haben in Deutschland, anders als in allen anderen Ländern, das kann man so sagen, die sogenannte doppelte Facharztschiene. Das heißt also, die knappene Ressource Fachärztinnen und Fachärzte verteilen wir auf der einen Seite im Krankenhaus für die stationäre Versorgung ganz überwiegend und dann eben auch im ambulanten Bereich in fachärztlichen Praxen. International ist es absolut üblich, dass am Krankenhaus auch ambulante fachärztliche Versorgung stattfindet. Da gibt es in aller Regel dann eben im klassischen ambulanten Bereich überwiegend Allgemeinärzte, Hausärzte, die auch Lotsenfunktionen übernehmen. Und wenn es dann eben um fachärztliche Versorgung geht, geht's ins Krankenhaus. Also mal ganz konkret, lässt sich diese Grundstruktur des deutschen Gesundheitswesens, der sogenannten doppelten Facharztschiene, aus Ihrer Sicht so fortführen?
Also ich habe ja deshalb auch ein bisschen provokativ gefragt, was sind grundlegende Reformen? Und gerade bei der Frage ambulant stationär, also wie kann man die Sektoren besser miteinander vernetzen? Diese Diskussion, die führen wir ja schon seit vielen Jahrzehnten. Ich habe mal geschaut, das steht seit den 70er Jahren in diversen Wahlprogrammen. Und es geht wirklich darum, dass wir eben jetzt nicht solche formaljuristischen Befindlichkeiten weiter transportieren, sondern wie kann man das besser auch für den Patienten nutzen? Und da hielt ich es für sehr, sehr sinnvoll auch, dass man das vereinfacht, dass man da auch mehr Durchlässigkeit schafft, dass man auch die Sektoren, wie man so schon sagt, eben stärker vernetzt, weil wir mittelfristig ganz einfach auch da einen viel höheren Druck, als wir jetzt schon haben, sehen werden. Und da geht es eher darum, wie kann man diese Fachärzte auch optimal einsetzen und dann jetzt zu sagen, naja, die einen dürfen nur ambulant, die anderen nur stationär und nicht, wie es vielleicht auch vor Ort von den Akteuren optimiert besser gemacht werden könnte. Also das wäre der falsche Ansatz und deshalb glaube ich auch, dass wir bei dem ganzen Thema Ambulantisierung erhebliche Spielräume noch haben. Das ist ja nicht nur das, was uns diverse Gutachten sagen, sondern da spricht ja auch, will man sagen, der gesunde Menschenverstand dafür, dass man sagt, es geht um eine sinnvolle Behandlung der Patienten und dem Patienten ist es letztendlich egal, in welcher formaljuristischen Form das dann geschieht, sondern es muss funktionieren. Und insofern werden wir mittelfristig auch viele ja, neue innovative Strukturansätze sehen, wo es aus politischer Sicht eher darum geht, wie begleitet man die, wie kommuniziert man die. Also dem Patienten ist es, glaube ich, relativ egal, ob ein Krankenhaus dann vor Ort nicht mehr Krankenhaus heißt, sondern regionales Versorgungszentrum oder wie auch immer, sondern dem Patienten geht es darum, habe ich eine Anlaufstelle, wo ich das Gefühl habe, gut versorgt zu werden.
Und spannende Frage, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ist ein Krankenhaus noch ein Krankenhaus, wenn es bestimmte Aufgaben nicht mehr erfüllt?
Ja, aber da bin ich auch der Meinung, dann soll man doch das Krankenhaus auch von mir aus vor Ort weiter Krankenhaus nennen. Also wichtig ist ja nur, wie strukturiert man die Versorgung? Und insofern ist es mittelfristig schon richtig zu sehen und zu schauen, welcher Versorgungsbedarf ist in welchen Regionen notwendig? Wie kann man den sicherstellen? Also Stichwort Grundversorgung, dann Notfallversorgung bis hin zur Maximalversorgung. Und da müssen sich auch die Akteure stärker bewegen. Ich bin auch ein absoluter Freund davon zu sagen, wir müssen auch diesen Transformationsprozess auch politisch, auch finanziell nochmal unterstützen. Weil ich ja weiß, auch als Abgeordneter vor Ort, dass das nie vergnügungssteuerpflichtig ist, wenn man beispielsweise ein Haus, eine Klinik schließen muss. Also viele wissen ja, da gibt es beispielsweise nicht die Qualität oder die Bettenanzahl stimmt nicht mehr oder der Bedarf kann anderweitig viel, viel besser auch qualitativ bedient werden. Aber zu sagen, ja, wir schließen jetzt mal ein Krankenhaus, also da haben sie immer Proteste vor Ort. Und deshalb wäre es auch sinnvoll, das auch finanziell zu unterstützen, dass man eben auch nach außen kommuniziert, ja, es gibt hier eine Strukturreform, es soll sich aber für niemanden was verschlechtern. Wir nehmen aber auch beispielsweise nochmal Geld in die Hand, um diese Strukturen dann eben neu zu justieren. Dann kann man das auch beispielsweise als Bürgermeister, als Landrat ganz anders nach außen kommunizieren und hat vor allen Dingen auch im Gespräch mit dem Bürger ein Argument, dass der Bürger nicht das Gefühl hat, da werden jetzt irgendwo einfach mal medizinische Einrichtungen geschlossen. Und zum Schluss wissen das ja viele auch. Also ich sage jetzt mal planbare Eingriffe. Mittlerweile, wenn man sich da umhört, nicht nur im Freundeskreis, sagen die meisten ja, sie informieren sich und dann sagt man, ich fahre lieber ein bisschen weiter. Und der andere Punkt ist eben eher dann das Thema, was ist im Notfall? Also Notfallversorgung. Und wenn man da auch Lösungen im ländlichen Raum so strukturiert, also Stichwort auch mehr digitale Möglichkeiten, die zum Einsatz kommen können, bis hin zur Frage in ja, ländlichen Regionen setzt man gegebenenfalls auch viel stärker Rettungshubschrauber und solche Dinge ein. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man einfach offen diskutieren muss und wo man auch bei der finanziellen Gesamtkostenbetrachtung auch ehrlicher argumentieren muss und zum Schluss auch sagen muss, Gesundheit kostet Geld und die muss uns auch was wert sein. Und das muss politisch auch so transportiert werden.
Ja, ich habe rausgehört, bei Ihnen, es geht Ihnen weniger um die Frage, jetzt ganz grundsätzlich die vorhandenen Strukturen in Frage zu stellen, sondern nach Lösungen zu suchen, wie wir Gesundheitsversorgung am Ende regional so organisieren können, dass sie den Menschen hilft und dass man da Handlungsspielraum braucht, auch in den Regionen, für die Landesregierung im Zweifelsfall, um dann kreativ die vorhandenen Ressourcen, seien es personelle oder medizintechnische Ressourcen, adäquat einzusetzen. Ich komme jetzt mal zur Regierungskommission. Wie schätzen Sie diesen Prozess ein, den Karl Lauterbach da auf die Schiene gesetzt hat? Hätte das Jens Spahn oder Tino Sorge, wenn er Gesundheitsminister geworden wäre, nach der Bundestagswahl ähnlich gemacht? Oder wie wären Sie vorgegangen, wenn Sie Minister gewesen wären?
Tino Sorge hätte es natürlich viel, viel besser gemacht. Nein, im Ernst. Also ich persönlich glaube, es ist ein Fehler gewesen von Karl Lauterbach, eine Expertenkommission einzusetzen und gleich im Vorfeld der Einsetzung dieser Kommission zu sagen, so ich will da aber eigentlich niemanden dabei haben, der vor Ort die Umsetzung mitmachen muss. Und im Übrigen sind das ja alles nur Lobbygruppen und im Übrigen haben die ja sowieso nur ihre eigenen Interessen und deshalb sind die ja per se schon mal nicht gut. Und das ist, glaube ich, kein vertrauensvoller Umgang miteinander. Also da hätte man durchaus auch bei der Frage, wie kommuniziert man so eine Kommission, schon eine ganz andere klimatische Grundstimmung schaffen können. Weil ich ja weiß, ich sehe es ja auch bei mir im Bundesland, also dass das auch bei den Ländern nicht für Freude sorgt, wenn ein Bundesgesundheitsminister einfach mal sagt, ich setze eine Kommission ein, da setze ich Experten, die ja sehr gut sind auch, aber die man dadurch diskreditiert, dass man sagt, ich setze die ein, weil die sind quasi von meinen Gnaden eingesetzt und die anderen, die haben das dann so zu administrieren, die Ergebnisse, die vorgestellt werden. Also das war der erste Fehler. Und der zweite Punkt ist, die Frage ist, braucht man ständig neue Kommissionen? Wir haben ja kein Erkenntnisdefizit, wir haben eher ein Umsetzungsproblem in dem Bereich. Und insofern wäre es zielführender, sich auch mit den Ländern zeitnah zusammenzusetzen, weil die Länder ja letztendlich eine große Strukturreform mit umsetzen müssen. Und dann geht es auch darum, gerade auch Krankenhausgesellschaft, also diejenigen, die quasi diese Strukturreform begleiten müssen, die ja auch dann Multiplikatoren vor Ort sind, die ja auch die Ergebnisse und die Umsetzung auch nach außen kommunizieren müssen, die sind ja auch ganz, ganz wichtig. Und ich habe gelernt in der Politik, kann eine Idee auch dadurch einfach kaputt gemacht werden, dass man im Vorfeld mit den Akteuren nicht spricht. Also dass die Akteure sich übergangen fühlen, dass sie das Gefühl haben, es mag ja richtig sein, aber in der Art und Weise geht das gar nicht und deshalb eine gewisse Abwehrhaltung. Und insofern hätte ich es, wie gesagt, sinnvoller empfunden, da klimatisch anders zu agieren. Und bei der Frage der konkreten Strukturen, ja, glaube ich, brauchen wir eben mehr Eigenverantwortung, mehr Flexibilität und auch mehr Pragmatismus und auch ein gewisses Zurücknehmen von Politik bei der Frage, was sind die richtigen Lösungen?
Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich will nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, haben Sie die Pressekonferenz in Teilen gesehen am 6. Dezember, die der Minister zusammen mit einigen Vertretern der Regierungskommission gemacht hat?
Habe ich.
Also, für mich war so ein denkwürdiger Moment, als Herr Karagiannidis ganz am Anfang dann sein Statement abgegeben hat und mehrfach betont hat, wie toll er es gefunden hat, dass diese Kommission ohne jede politische Vorgabe arbeiten durfte. Was haben Sie in dem Moment gedacht als Gesundheitspolitiker?
Also ich finde, wir tun uns alle keinen Gefallen, wenn jetzt immer so Politik so von oben herab diffamiert wird. Also wenn so getan wird, als ob diejenigen, die zum Schluss ja auch solche Dinge umsetzen müssen. Also wir haben eine parlamentarische Demokratie, da entscheiden wir als Parlamentarier. Und wenn man dann immer so tut, als sei das ja irgendwas, was ganz schlimm wäre. Also jetzt muss die Politik sich da auch noch einmischen. Also Politik heißt ja auch Interessenvertretung. Und bei der Frage Interessenvertretung oder auch Lobbying geht es ja darum, dass unterschiedliche Akteure aus ihrer Sicht sinnvolle Dinge versuchen durchzusetzen. Und das führt ja dazu, dass im Idealfall eben sich ein Kompromiss entwickelt, mit dem alle gut leben können und der auch zu guten Ergebnissen führt. Und wenn ich dann immer Leute höre, die damit kokettieren, so sie hätten ja mit so politischen Prozessen gar nichts am Hut oder sie würden ja nicht zum in Anführungsstrichen Establishment gehören, dann mag das ja in einem ersten Impuls bei einigen Leuten gut ankommen. Aber ich sehe das ja, wie es dann vor Ort läuft. Also die Leute, die politisch auch nicht wissen, wie die Abläufe sind, die jetzt auch nicht das Netzwerk haben, die auch wissen, wie man Kompromisse, die in der Politik wichtig sind, hinbekommt, die wundern sich dann immer, dass sie eine gute Idee haben, aber diese Idee nicht umsetzen können. Und das ist eben der Punkt, wo wir uns auch bei der Frage Akzeptanz in Politik wirklich einen Gefallen tun könnten, dass man sagt, ja, es gibt da unterschiedliche Meinungen. Beispielsweise, wenn Wissenschaftler sagen, sie haben wissenschaftlich eine andere Meinung, aufgrund ihrer Expertise sehen sie das so oder so, dann ist das richtig. Und dann erwarte ich auch als Politiker, dass man da Anregungen, dass man Ideen bekommt. Gern auch, dass man sagt, wie könnte man das am besten machen. Aber ich höre dann häufig auch, dass gesagt wird, ja, das ist jetzt wissenschaftlich. Also was Sie daraus machen, das ist Ihre Sache. Und das ist aber eben dieser wichtige Austausch und Ausgleich, den Politik leisten muss.
Also ich muss sagen, mir ging das ganz genauso, als ich dann gehört habe, jenseits jeglicher politischer Vorgabe, dann ist mir durch den Kopf gegangen, ja, welche Rolle hat eigentlich Politik in einer solchen Situation? Sie beschreiben das zu Recht. Aus meiner Sicht geht es zunächst mal, wer ist eigentlich demokratisch legitimiert, um Entscheidungen zu treffen und Strukturen zu definieren? Und wer muss eigentlich den notwendigen Interessensausgleich vornehmen? Ist das eine Regierungskommission, die handverlesen zusammengesetzt ist? Und das Dritte, was mir durch den Kopf ging, gibt es eigentlich eine naturgesetzliche, richtige Struktur des Krankenhauswesens in Deutschland? Man kann ja den Eindruck gewinnen, als ob die Wissenschaftler quasi dann genau diese Idealkonstellation einer wissenschaftlich korrekten Krankenhausstruktur in Deutschland versucht hätten zu finden und möglicherweise auch glauben, gefunden zu haben. Und jetzt geht es darum, dass die Politik das durchsetzt. Im Übrigen auch ein Zwischenton aus dieser Regierungskommission. Der Minister ist ja zutiefst natürlich von der Richtigkeit dieses Konzepts überzeugt und er hat aus meiner Sicht auch sehr klar durchblicken lassen, er wird dieses Konzept auch durchsetzen, auch wenn es notwendig ist, gegen den Widerstand oder ohne die Zustimmung der Länder. Denn Seine Rechtsexperten, die ja in dieser Kommission sitzen, sagen ihm, all das, was hier aufgeschrieben ist, geht auch ohne Zustimmung der Länder. Können Sie sich ein solches Szenario vorstellen?
Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Minister glaubt, dass man das so machen könne. Aber er hat das ja jetzt schon mehrfach erlebt, Stichwort allgemeine Impfpflicht, also wo er meinte, Dinge mit der Brechstange machen zu müssen, wo man sich auch manchmal die Augen reibt und denkt, also gibt's da niemanden in seinem Umfeld, der ihn da auch ein bisschen berät? Und ich meine, ich bin nun von Haus aus Wirtschaftsanwalt. Ich weiß auch, es gibt immer unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Rechtsauffassungen bei dem Stichwort, sind die Länder da jetzt notwendig mit einzubeziehen? Dann kann man argumentieren, ja, wir machen das halt einfach. Es ist eben kein Zustimmungsgesetz, meint er. Aber zum Schluss führt das ja eher dazu, dass die Länder auch versuchen werden, ihre Interessen durchzusetzen. Und das führt dann irgendwann nicht zu guten Ergebnissen. Und deshalb verstehe ich da ehrlich gesagt auch nicht, wie man bei so einem wichtigen Thema, wo es ja um grundsätzliche Fragen geht, also Stichwort Krankenhausstruktur, das muss man ja zumindest in den Grundsätzen versuchen, konsensual dann hinzubekommen oder im Rahmen des Kompromisses. Aber zu sagen, ich mache das halt einfach, ist mir egal, was die anderen denken, und der muss sich dann nicht wundern, wenn das wieder in die Hose geht und das ist dann jetzt wieder Chaos mit Ansage.
Also der Eindruck, der bei uns vorherrscht, ist, dass der Minister ganz offensichtlich zutiefst von der Richtigkeit seines Konzepts überzeugt ist und sich gar nicht vorstellen kann, dass es dazu praktikable Alternativen gibt, die möglicherweise auch zu einem guten Ergebnis führen. Aber
das erinnert mich immer an den Witz, den mir ein guter Freund vor vielen Jahren schon erzählt hat. Ist jemand auf der Autobahn und dann wird gesagt, Achtung, auf der A2 kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Und dann sagt derjenige, was einer, viele. Also es mag ja sein, dass es wäre ja auch schlimm, wenn man auch als Politiker nicht von der Richtigkeit seiner Thesen überzeugt wäre. Aber ich muss doch dann, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen, an welchen Stellen kann ich eben keine 100% durchsetzen. Das ist ja genau das Problem, was auch Anfänger oder Quereinsteiger in der Politik häufig haben. Die glauben, sie haben eine gute Idee, das ist jetzt die reine Wahrheit und die anderen sind nur zu dumm, das zu verstehen. Und sich dann wundern, warum sie überhaupt nichts umsetzen kann. Und deshalb sind, sage ich mal, 50, 60 oder 80% in der Demokratie im Zweifel besser als gar nichts von 100%, die man ursprünglich mal hatte.
Vielleicht mal kurz zu der Grundidee, ohne jetzt in die feinen Details dieses Vorschlags der Kommission einsteigen zu wollen. Sie haben ja wahrgenommen, die Krankenhäuser sollen in verschiedene Versorgungslevel eingeteilt werden. Wenn man sich das genau anschaut, soll es dann 5 Versorgungsstufen geben, vom Maximalversorger, der gleichzeitig Universitätsmedizin ist, bis hin zu einem Grundversorgungskrankenhaus, bei dem zeitweise gar keine Ärzte anwesend sein sollen, was so eine integrierte Versorgung darstellt. Und neben diesen 5 Stufen, die ja dann mit Mindestvorgaben, Strukturvorgaben versehen sein sollen, um sie überhaupt klassifizieren zu können, sollen ja dann alle medizinischen Leistungen in 128 Leistungsgruppen eingeteilt werden und die wiederum dann auch mit Mindestvorgaben vorgesehen, diesen verschiedenen Versorgungsstufen zugeordnet, nach dem Prinzip, das oberste Level, also der Maximalversorger, darf eigentlich alles. Und der Grundversorger am unteren Ende darf eben dann nur ein sehr eingeschränktes Leistungsspektrum erfüllen. Sie haben eben mal ganz am Anfang, als wir uns unterhalten haben, von Planwirtschaft gesprochen. Haben Sie da Assoziationen, wenn Sie das sehen, dieses Schaubild, das was da auch gezeigt wurde?
Ja, ich könnte jetzt sagen, Herr Gast, das ist eine Suggestivfrage. Natürlich ist das, hat das schon Anwandlung von Planwirtschaft. Und das ist ja immer das Interessante, dass Menschen, wenn sie sich dann das erste Mal mit Gesundheitspolitik beschäftigen, mitbekommen, das ist ja schon ganz schön stark verrechtlicht, das ist sehr komplex und das hat ja schon planwirtschaftliche Ansätze. Und insofern müsste man ja eher schauen, wie vereinfacht man das System. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, so wie ich häufig gefragt werde, Herr Sorge, können Sie sich vorstellen, dass man das ganze System quasi nochmal resettet und dann wie auf einer grünen Wiese neu aufbaut und danach ist es dann optimal strukturiert? Das wird ja allein deshalb schon nicht funktionieren, selbst wenn man diesen Weg wählen würde, weil es wieder sehr viele unterschiedliche Auffassungen gibt, was ist die optimale Struktur. Und deshalb ist es nach meiner Auffassung auch nicht richtig, wenn Politik immer meint, bis in alle Einzelheiten die Lösung vorgeben zu müssen, weil ja häufig, das erlebe ich jeden Tag bei Gesetzesvorhaben, wir natürlich gut meinend Gesetze machen, aber viele Dinge auch in der Komplexität gar nicht bis zu Ende überschaubar oder durchdacht sind. Und da müsste man viel früher auch auf die Akteure vor Ort hören, die eben sagen, das hat die und die Auswirkung. Und das ist ja gut, wenn man unterschiedliche Prioritäten aufsetzt bei der Versorgung. Also wenn man eben sagt, nicht jedes Haus überall soll immer alle Leistungen erbringen. Aber ob ich dann quasi in dieser Differenziertheit den Häusern vorschreiben muss, was sie erbringen dürfen, was nicht, oder ob ich nicht einfach ein bisschen allgemeiner definiere, was ist für die Versorgung vor Ort notwendig, dann viel stärker auch Anreize setze, dass auch Häuser untereinander kooperieren. Also bis hin zu der Frage, auch mit Boni zu arbeiten, dass man also im System, ja, die Amerikaner sagen immer so schön Nudging, also dass man Anreize setzt, Dinge zu tun, wo man weiß, dass sie einfach sinnvoll werden. Also das hat man ja in vielen anderen Bereichen auch. Also ich sag's mal aus meiner anwaltlichen Tätigkeit, da weiß man eben, dass wenn man in der Sozietät mit mehreren Kollegen zusammenarbeitet, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn jeder Kollege sich dann sinnvoll spezialisiert. Aber dann würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, wir definieren genau, welchen Fall und welchen Mandanten du jetzt wann auch immer betreuen kannst. Und bei Krankenhäusern sollte man dann auch ein bisschen allgemeiner das definieren.
Sie haben, wenn ich die an der Stelle unterbrechen darf, sehr schön gerade beschrieben, wie auch das Gegenmodell aussehen könnte, nämlich durch Anreize die Akteure dazu zu bringen, sich in bestimmte Richtungen zu bewegen, die möglicherweise gesundheitspolitisch dann auch gewollt sind, die man am Ende als Ergebnis erreichen will. Im Moment haben wir ja die Situation, dass im Prinzip bei jedem Gesetz immer Sanktionen gleich benannt werden. Alles, also Krankenhäuser haben den Eindruck, dass bei allem, was jetzt hier gerade auf die Agenda gesetzt wird, immer hinten dran steht und diese und jene Sanktionen drohen, wenn ihr dem Vorgaben nicht entsprechend folgt. Also über Anreize im positiven Sinne habe ich in dieser Regierungskommission kein Wort gehört.
Ja, das ist eben das grundsätzliche Problem. Also man kann natürlich immer sagen, dass das Glas ist halb leer. Man kann aber auch sagen, es ist halb voll. Man kann auch Menschen fragen, sag mir doch mal, wie es gehen könnte, anstatt immer nur Menschen zu hören, die sagen, na, wir haben ja schon geprüft, dass das nicht geht. Aus den und den Gründen wird das nicht funktionieren. Das ist ja nicht zielführend. Und deshalb verstehe ich Politik eher so, dass die Politik Dinge ermöglicht. Und ich mache Ihnen ein konkretes Beispiel. Beim Stichwort Digitalisierung, also da wissen wir alle, also auch die Krankenhäuser, dass je schneller man durchdigitalisiert ist, desto besser. Und da hätte ich viel stärker, wie gesagt, mit Anreizen, mit Boni gearbeitet, dass man eben sagt, diejenigen von mir aus in 3 oder in 5 Jahren muss alles durchdigitalisiert sein. Diejenigen, die es eben schon viel früher schaffen, die kriegen eben dann abgestuft zusätzliche Boni oder Zuschläge zu ihren zu den Vergütungen. Und dann hat man im System viele, die sagen, naja, ich muss es ja sowieso machen, wenn ich Planbarkeit habe, in welche Richtung das geht. Also da sind wir auch wieder beim Thema internationale Standards, Interoperabilität, dass man weiß, wohin fährt der Zug. Und dann aber sagt, wenn ich das sowieso machen muss und ich mache es besser und schneller als alle anderen, dann habe ich auch noch einen Vorteil. Anstatt zu sagen, wenn du das nicht bis zu dem Zeitpunkt gemacht hast, dann hast du einen Nachteil. Weil dann viele auch erstmal sagen, in Deutschland verständlich, ich warte mal ab. Wir wissen nicht, ob vielleicht in 2 Jahren, in 4 Jahren die Politik sich wieder überlegt, das Digitalisierung mit ganz anderen Standards zu machen. Und insofern, ja, Anreize sind immer besser als Strafen.
Ich würde gerne mit Ihnen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Krankenhausreform und den Vorschlägen der Regierungskommission nochmal über das Thema Ehrlichkeit in der Politik sprechen. Wir haben von dieser Regierungskommission jetzt einen Vorschlag bekommen, von dem jeder, der sich einigermaßen im System auskennt, weiß, wenn er so umgesetzt wird, weil eben diese verschiedenen Level mit so vielen Mindestvorgaben und auch die Leistungsgruppen entsprechend mit Strukturvorgaben verknüpft sind, dass ganz viele Krankenhausstandorte diese Level nicht erfüllen werden. Also ganz viele werden zwingend in dem untersten Level landen. 1i, so nennt das die Regierungskommission. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Das sind eigentlich Standorte oder Einrichtungen, die irgendwo zwischen Arztpraxis, Pflegedienst und Ähnlichem angesiedelt sind, die gar nicht ärztlich geleitet sein müssen aus Sicht der Regierungskommission, wo auch nicht 24/7 Ärztinnen und Ärzte vor Ort sein müssen, wo es keine Notfallversorgung gibt. Und wenn man jetzt genauer mal nachfragt, sagen die, naja, so 500 der bisherigen Krankenhäuser werden da schon mal mindestens landen, wenn man eine Auswirkungsanalyse macht von Seiten der Kommission oder von Seiten von Experten. Müsste die Politik nicht so ehrlich sein und der Bevölkerung sagen, wenn wir das so umsetzen, dann sind das keine Krankenhäuser mehr, aber sie werden möglicherweise einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region leisten? Oder sollte man den Menschen solche Standorte weiterhin als Krankenhäuser verkaufen?
Also dem Patienten ist wichtig, dass er vor Ort eine gute Versorgung bekommt. Und deshalb müssen wir auch Debatten führen und ehrlicher führen. Ist es beispielsweise immer überhaupt notwendig, dass wenn ich zu einem Arzt gehe, dass ich auch den Arzt sehe? Also da können wir viele andere Strukturen auch aus skandinavischen Ländern uns auch mal anschauen und sagen, muss das denn sein? Oder ist es vielleicht auch sinnvoll, eine gut qualifizierte Schwester zu haben bei bestimmten Dingen? Und andererseits ist es eben aber auch wichtig, dass beim Patienten nicht der Eindruck entsteht, dass es irgendwie so eine drittklassige ärztliche oder medizinische Versorgung, die da vor Ort passiert. Und insofern müssen wir ehrlicher kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und den Menschen auch sagen, dass wir einerseits schauen müssen, dass wir die Kosten im Blick behalten oder die Diskussion so führen, was ist uns Gesundheit wert? Und wenn wir eben sagen, wir wollen jederzeit überall den Maximalversorger kurzfristig erreichbar haben, dann muss man auch sagen, was das kostet im System und ob das auch den Menschen das wert ist oder ob die Menschen nicht eher sagen, ich kann auch mit anderen Lösungen leben. Also ich sage jetzt mal das ganze Thema telemedizinische Anwendungen, telekonziliarärztliche Anwendungen, wo es dann eher darum geht, wie kommuniziert man sowas, dass Menschen sagen, oh, das ist ja für mich doch eine Lösung, die habe ich gar nicht gesehen. Und wir haben das ja in der Corona-Pandemie auch verstärkt beobachten können, dass auf einmal Lösungen genutzt worden sind, also Videokonferenzen beispielsweise, die vorher die Leute sich gar nicht vorstellen konnten. Also sogar meine Oma, also ältere Menschen, die immer so behandelt werden, als würden die überhaupt mit Digitalisierung nichts am Hut haben. Aber wenn Menschen verstehen, dass Lösungen, auch innovative Lösungen, einen individuellen Mehrwert erzeugen, dann können sie sehr gut damit leben. Und dann sagen sie eben, ich muss nicht unbedingt in maximalversorgendes Krankenhaus fahren, wenn ich vor Ort auch, ich sage jetzt mal, einen Grundversorger habe, der meine Bedürfnisse bedient.
Also Politik sollte den Mut haben, den Menschen auch zu erklären, warum Strukturen sich ändern, und sollte dann auch den Mut haben, den Menschen zu erklären, warum es richtig sein kann, möglicherweise nicht das nächstgelegene oder nicht um die Ecke ein Krankenhaus zu haben, sondern möglicherweise auch eine Art von regionalem Gesundheitszentrum und das Krankenhaus vielleicht in etwas entfernterer Nähe, aber immer noch gut erreichbar. So habe ich sie jetzt mal.
Ja, weil Menschen sind ja nicht dumm. Also es wird teilweise immer nur
manchmal
so getan.
Manchmal hat man den Eindruck, dass die Politik als glaubt.
Könne man den Bürger nicht mit auch unangenehmen Wahrheiten konfrontieren. Weil ich sehe das ja auch im Freundes- und Familienkreis, dass ja, die Menschen schon wissen, dass sich auch in vielen Bereichen Dinge ändern müssen. Und dann stellt sich eben nur die Frage, ob ich das begleite oder ob ich sage, nee, ich versuche das so lange wie möglich wegzuhalten und zum Schluss dann doch sagen zu müssen, wir müssen da was ändern.
Wir sind fast am Ende mit unserem Gespräch, aber ein Thema müssen wir noch anschneiden. Sie sind ja Wirtschaftsanwalt gewesen oder nach wie vor. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft versucht ja seit Monaten auf die prekäre wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser hinzuweisen, auf den Zusammenhang zwischen staatlich festgelegten Preisen, einer Preissteigerung in diesem Jahr von 2% für die Behandlungen, die wir gegenüber den Krankenkassen abrechnen können, in einer Preissteigerung von 4% im nächsten Jahr. Und gleichzeitig Kostensteigerungen, die wir alle kennen, rund 10% Inflation in diesem Jahr, im nächsten Jahr prognostiziert man etwa 8% Inflation. Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser ein? Auch mit Blick auf die Frage, drohen da jetzt vermehrt Insolvenzen im nächsten Jahr? Oder würden Sie sagen, Leute, regt euch mal nicht so auf, das wird schon werden? Muss die Politik jetzt handeln, um den von uns angemahnten und problematisierten kalten Strukturwandel, also das Wegbrechen einzelner Krankenhausstandorte aufgrund von Insolvenzen zu vermeiden? Oder kann man im Prinzip erstmal so weitermachen, die Reformen versuchen umzusetzen und dann mal schauen, wie die Ergebnisse aussehen? Wie ist Ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und zu dem, was im nächsten Jahr droht?
Ich hielt es für ignorant, jetzt zu sagen, na, die sollen sich mal alle nicht so haben, weil das, was ich an Nachrichten bekomme, das, was ich an Rückmeldung bekomme, ist ja tatsächlich genauso, wie Sie das schildern, dass viele Häuser dramatische auch Situationen haben. Da geht es um Liquiditätsprobleme. Wir haben ja bereits vor dem Sommer darauf hingewiesen, dass zeitnah auch ein Rettungspaket infolge der steigenden Energiepreise, Inflation und so weiter auch durch die Bundesregierung auf den Weg gebracht werden muss. Da ist ja immer so getan worden, ja, wir schauen uns das erstmal an, da kommt ja irgendwann noch was. Und jetzt ist eben tatsächlich der Schlips in die Räder gekommen. Das heißt, viele Häuser haben massive finanzielle Probleme. Und ich will mal nicht unterstellen, dass man das nutzen will, aus Sicht des Bundesgesundheitsministers eine kalte Strukturreform herbeizuführen, weil das ja auch der Politik in Gänze wieder einen Bärendienst erweisen würde. Jetzt geht es ja eher darum, diese Hilfen, die in Aussicht gestellt sind, die wir beschlossen haben, dass die schnell auch bei den Häusern ankommen. Und das eine ist, dass diese Hilfen schnell ankommen. Das andere wäre aber gewesen, auch Hilfen gleich mit strukturellen Anreizen zu verbinden, dass eben vor Ort auch Häuser, weil wir ja beim Thema Anreize vorhin auch waren, sagen, wir nutzen auch diese Situation momentan, um vor Ort individuell Strukturveränderungen vorzunehmen, anstatt, so wie das jetzt passiert, Geld in Aussicht zu stellen, nicht zu sagen, wann und wie das konkret verteilt wird, im Zweifel das mit der Gießkanne zu machen und dann auch Häuser oder Strukturen zu unterstützen, wo man weiß, die sind mittelfristig so nicht haltbar.
Haben Sie die Erwartung, dass diese 6 Milliarden, die ja aufgeteilt wurden, jetzt in 1,5 Milliarden mehr oder weniger direkter Hilfen und dann 4,5 Milliarden in einem Härtefallfonds, der für ungedeckte direkte Energiepreissteigerung nochmal abgerufen werden kann, dass das im Prinzip die aktuellen finanziellen auch Liquiditätsprobleme der Krankenhäuser lösen kann, dass man sich also mit dieser, es ist ja letztlich eine Einmalzahlung und keine Refinanzierung einer Basisinflationswirkung, dass man sich damit über die Jahre jetzt erstmal retten kann, dass das ausreichend ist?
Ein ganz klares Nein, weil ja die Diskussion in dem Bereich jetzt nicht nur schon seit vielen Jahren geführt wird, sondern dass man ja auch politisch gerade aktuell meint, immer mit Hilfspaketen also Probleme kurzfristig lösen zu können. Und das ist ja auch das, was der Bundesgesundheitsminister sehr gern macht. Er sagt, naja, wir machen da erstmal was. Wann das genau kommt, wird nicht gesagt. Dann kommt ein Vorschlag, der wird relativ schnell dann einkassiert. Und dann wird gesagt, naja, aber die richtige Reform, die kommt ja dann im nächsten Jahr. Und das führt ja eher durch diese Ankündigungen dazu, dass viele Akteure sagen, na, wir warten erstmal ab. Oder die nicht mehr abwarten können, sagen, naja, im Bereich Krankenhäuser, wann kommt denn das Geld? Wie wird's denn verteilt? Und sinnvoller wäre wirklich gewesen zu sagen, kurzfristige Hilfe, ja, dass kein Haus jetzt infolge auch von Inflation und von Energiepreisen kurzfristig schließen muss, weil das ja auch auf dem Rücken der Beschäftigten dann ausgetragen wird. Aber dann mittelfristig das jetzt auch damit zu verbinden und zu sagen, wir nehmen Geld in die Hand und aber so, dass Strukturen vor Ort geändert werden. Also wenn man eben weiß, wie die Planung auszusehen hat, wenn man weiß, wie sind die Versorgungsbedarfe vor Ort, dann muss man das auch finanziell unterfüttern. Und dann können wir auch bei der Frage Fallpauschalensystem viel stärker auch über Vorhaltekosten sprechen. Wenn ich eben weiß, in bestimmten Regionen sind bestimmte Strukturen notwendig oder gewollt, dann finde ich es auch richtig zu sagen, dann wären die auch finanziell so ausgestattet, dass sie unabhängig von rein betriebswirtschaftlichen Anreizen arbeiten müssen. Weil dann führt das auch dazu, dass die Kooperationsbereitschaft auch unter Häusern steigen wird, weil man eben sagt, okay, es gibt Geld aus dem System. Wenn es sinnvoll eingesetzt wird, haben wir auch noch einen Vorteil. Und das hätte man auch jetzt in der Krise, auch die Krise hätte man dafür auch als guten Anlass nehmen können, um schneller auch strukturell voranzukommen.
Ja, vielen Dank, Herr Sorge. Letzte Frage mit einer Einschätzung an Sie. Was glauben Sie, wo stehen wir in Sachen Krankenhausstrukturreform am Ende dieser Bundeslegislaturperiode? Was glauben Sie, wie weit wird der Minister kommen?
Also wenn er die Strategie so weiterverfolgt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Strategie ist, aber wenn er weiter so agiert, wie Sie es ja vorhin dargestellt haben, so ungefähr gegen alle Widerstände, egal was Länder und die Akteure sagen, wird die Reform nicht zu einem Erfolg führen. Ich bin sogar sehr skeptisch, ob wir das in der Zeitschiene überhaupt noch hinbekommen bis 2024, weil ja eigentlich die Vorschläge schon längst auf dem Tisch hätten liegen müssen, auch um dann die Diskussion entsprechend führen zu können, mit dem Zeitvorlauf, mit den beteiligten Akteuren sich abstimmen und auch entsprechend Kompromisse finden zu können. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Das ist schade, aber wohl eher realistisch.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.